Es war dunkel, alles war dunkel. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, einfach ein starkes Verlangen, nochmal einfach beim Haus und damit symbolisch in der Nähe von ihr zu sein.
Frieder Wolf, langjähriger Mitarbeiter von Petra Kelly im Bundestag, fuhr noch in der Nacht, als er die Nachricht bekam, zum Tatort in Bonn-Tannenbusch.
Für mich war klar, dass es kein gemeinsamer Selbstmord sein kann, weil das die Art und Weise, wie es geschehen ist, so sehr Petras Wesen widersprochen hätte. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sie hier ohne Zeichen zu setzen aus dem Leben geschieden wäre. Das hätte ihr zu sehr widersprochen. Und der Gedanke war dann schon sehr schnell, dass von ihm aus geschehen ist. Ich hoffte so etwas, dass es Dritte hätten sein können für beide. Aber hatte eigentlich keinen Zweifel daran, dass es Mord und Selbstmord gewesen ist.
Petra Kellys Mutter ruft zufällig in der Nacht aus Amerika im Haus ihrer Tochter an. Als sich eine fremde Stimme meldet, legt sie wieder auf. Vielleicht falsch verbunden, denkt sie, und kann nicht ahnen, dass es die Spurensicherung der Mordkommission ist. Bis zu ihrer Entdeckung haben die beiden prominenten Politiker 19 Tage tot in ihrem kleinen Reihenhaus in der Swinemünder Straße Nummer 6 gelegen. Niemand hat die beiden wirklich vermisst. Viele vermuten sie unterwegs, auf Reisen. Durch Alarmanlage und Lichtschranken abgesichert, hat Petra Kelly sich schlafen gelegt. Fühlte sich sicher mit dem Mann, den sie im Fragebogen der FAZ ihren Helden in der Wirklichkeit nannte. Auf die Frage, wie sie sterben wolle, hatte sie geantwortet, nicht allein, in der Nähe derer, die mir nah sind. Gerd Bastians Antwort lautete, schnell und schmerzlos. Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten schnell. Am Abend des 20. Oktober 1992 ist der Fall Kelly Bastian der Aufmacher der Tagesschau.
Die Ermittlungsbehörden gaben am Nachmittag die Todesursache bekannt. Danach erschoss zunächst der ehemalige Bundeswehrgeneral seine 44-jährige Lebensgefährtin. Anschließend beging Bastian Selbstmord. Über die Hintergründe besteht weiterhin Unklarheit.
Von einer Tragödie und dem rätselhaften Tod der beiden grünen Politiker ist überall die Rede. Die Bild-Zeitung titelt mit einem Eifersuchtsdrama und steht keinesfalls allein. Der Spiegel spekuliert über den rätselhaften Tod mit der Überschrift »Der alte Mann und das Mädchen«. Der Stern verspricht die ganze Tragödie und stellt die beiden in eine Reihe mit historischen Paaren, die umklammert in Leben und Tod den gemeinsamen Freitod wählten, wie Stefan Zweig und seine Frau Lotte. Einzig die Hamburger Rundschau titelte »Mord in Bonn«. Rückblende 1. Petra Kellys Terminkalender war voll. World Uranium Hearing in Salzburg. Strahlenschutzkonferenz in Berlin. Treffen mit TV-Sender Channel 4. Politische Freunde wissen, sie wollte für das Europaparlament kandidieren. Zurück in den Betonapparat der Europäischen Kommission als Verwaltungsrätin, wo sie 10 Jahre im Wirtschafts- und Sozialausschuss gearbeitet hatte, wollte sie nicht mehr. Die Freundin und ehemalige DDR-Dissidentin Bärbel Bohley traf Petra Kelly und Gerd Bastian im Sommer 92 in Berlin und erinnert sich.
Also ich hatte eher den Eindruck, dass das Gehetzte weg war. Es war schwierig, aber so wie man einfach, ja, wenn man irgendwie wieder Land sieht, ja, dann weiß man, man kommt aus den Schwierigkeiten auch wieder raus. Während davor ging es immer nur bergab eigentlich. Da war sie so unentschieden, ob sie zur EG zurückgeht oder nicht. Und so bestimmte Entscheidungen waren gefallen. Und ich hatte den Eindruck, im Gegenteil, dass sie da ruhiger waren. Weil sie ja vorher mal so sehr nervös war und so durchgedreht oft. Und so hatte ich eigentlich eben den Eindruck, dass dieser Sommer trotz aller Schwierigkeiten eigentlich irgendwie ihr auch wieder so eine Richtung gegeben hat.
Rückblende 2. Die Anfänge der Grünen. Bundestagswahlkampf 1980-81. Veranstaltungen mit Petra Kelly.
Das war eine unglaubliche Zitterpartie. Heute würde ich sagen, typisch Petra. Sie war vollkommen zugemüllt mit Terminen und arbeitete damals noch in der EG in Brüssel. Und alle ihre Unternehmungen waren immer verbunden mit riesigen Nachtzug-Expeditionen und Hin- und Hergereise und ständig am Rand der Erschöpfung. Und an dem Abend war es auch so, dass sie in Nürnberg saß Und dass dann die Nachricht kam, dass sie eigentlich gar nicht kommen könnte, dass es ihr schlecht ginge und sie gar nicht wüsste, wie sie das noch schaffen sollte. Und es war an dem Abend so, dass ich ganz angerührt war und ganz erfasst und aufgeweicht von dem, was sie erzählt hat. Alles in einem unglaublichen Tempo mit einer Fülle von Informationen, die unstrukturiert waren und wo man eigentlich gar nicht so genau wusste, wo eigentlich jetzt vorne und hinten ist und Anfang und Ende. Aber das ist damals eine Botschaft gewesen, die mich erreicht hat.
Marie-Louise Beck, damals Beck-Oberdorf und dem Grünen Kreisverband Pforzheim, heute Ausländerbeauftragte der Bundesregierung.
Also ich denke, dass dieser Begriff der Botschaft genau das gewesen ist, was Petras Politikstil und ihre Wirkung in diesen Jahren, Anfang der 80er Jahre, bis zum Höhepunkt der Friedensbewegung ausgemacht haben. Ich glaube, dass ihre Wirkung damals was zu tun gehabt hat mit der Stimmung innerhalb der Gesellschaft und der Bevölkerung, die ganz empfindsam und empfängnisbereit gewesen ist für solche globalen Botschaften, die eigentlich gipfeln in dem einen Satz, dass es Zeit zu einer Umkehr ist. Und heute interessieren solche globalen Botschaften niemanden mehr.
Willy Brandt meint, wir brauchen nicht mehr, aber weniger Massenvernichtungsmittel. Ich meine, wir brauchen keine.
Die Friedensdemo auf der Bonner Hofgartenwiese mit über 300.000 Menschen am 10. Oktober 1981 war die größte Antikriegsdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik. Auf der Bühne Petra Karin Kelly, geborene Lehmann, die als 13-Jährige mit ihrer Familie in die USA gezogen war. Während der 68er Studentenbewegung und der Anti-Vietnam-Demonstrationen studierte sie in Washington politische Wissenschaften.
Ich habe es auf dem Höhepunkt erlebt. Und das Beispiel auch natürlich gewaltfreie Aktionen in der Praxis zu sehen in den USA, dass auch die Polizei sich in den Reihen einreiht, dass die Polizei mitmacht, mitblockiert. Ja, das sind Dinge, die haben natürlich auch zu der Gründung der Grünen geführt, weil die haben mich auch nie verlassen. Diese Hoffnung, dass zivile Ungehorsam was ändern kann.
Hunderttausende gehen 1982/83 in Deutschland für Abrüstung auf die Straße. Sitzblockaden und Menschenketten und Mahnungen für Frieden schaffen ohne Waffen. Auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung schaffen die vermeintlichen grünen Chaoten, Spinner und Phantasten den Sprung ins Parlament. Allen voran Petra Kelly, Trägerin des alternativen Friedensnobelpreises und Woman of the Year in America. Oft zitierte sie Rosa Luxemburg, wie diese wollte sie sein, wie eine Kerze, die an zwei Enden brennt. Und wie ihre Omi Birle.
Aber meine Omi, die war eine sehr selbstständige Frau, die immer alleine geblieben ist, die auch nie einen Mann für irgendetwas gebraucht hat. Sie ist inzwischen eine sehr dominante, unheimlich zum Teil sture Frau, aber die auch zugleich niemanden irgendwie an sich herangelassen hat. Ich heißt, das Bild von ihr ist immer, ich schaffe das ganz allein, ich brauche da niemand und ich will auch nicht von Männern bemuttert werden, ich mache das selber. Für mich war diese ökonomische Unabhängigkeit, egal wie, aber die ökonomische und die eigene Selbstständigkeit war für mich immer das allererste, was ich haben muss, um als Frau agieren zu können. Ich darf nicht von irgendjemand abhängig sein.
Vater Lehmann hatte die Familie früh verlassen. Die Mutter wurde geschieden und heiratete später den amerikanischen Soldaten Kelly. Petra wuchs bei ihrer geliebten Omi auf. Im katholischen Kloster der englischen Fräulein im kleinbürgerlichen Günzburg lernte Petra Gehorsam als Drill und Ungerechtigkeit kennen, aber auch eiserne Disziplin und unermüdlichen Ameisenfleiß. Wie die Zucht, so die Frucht, prangte einst über ihrer Schultür. Und zum Ausgleich lehrte die Omi sie, eine gehörige Portion selbstbewussten Ungehorsam gegen Kirche und Männerbünde.
Und dann hat mich natürlich geprägt, 10 Jahre, bevor ich zu den Grünen gestoßen bin und sie mitgegründet habe, aber 10 Jahre in einem Männerbetrieb, siehe Europäische Gemeinschaft, zu arbeiten und mich ständig wehren zu müssen. Auch zu spüren, wie ungerecht diese Strukturen sind gegen Frauen und wie ich isoliert und einsam da gekämpft habe. Und dann habe ich natürlich, als ich die Grünen mitgegründet habe, auch in der Grünen Partei versucht, dass wir als Frauen eben auch eine andere Politik vertreten, eine andere Sprache sprechen, andere Themen verkörpern. Ich habe gemerkt, ich muss es wirklich sagen, es kommt nicht an, es wird belächelt, Spiritualität, Feminismus wird belächelt von den starken Männern in der Grünen Partei und man wird verdrängt. Aber ich habe nie aufgegeben.
Nie aufgeben, um Hoffnung kämpfen. Kurz vor ihrem Studienbeginn erkrankt ihre 7-jährige Halbschwester Grace an Augenkrebs. Ein fast 3-jähriger, aussichtsloser Kampf gegen den Tod beginnt. Petra begleitet sie oft in die Klinik und erfüllt der Schwester einen großen Wunsch, eine Audienz beim Papst. Mit einem einfachen Brief. Letter Power, die Macht der Briefe. Auch das hat sie in Amerika gelernt. Nach dem Tod der Schwester schreibt sie verzweifelte Briefe in den Himmel in ihr Tagebuch und stürzt sich noch mehr in ihr Studium. Wie in der Schule, immer Abschluss mit Auszeichnung. Tiefe menschliche Verluste wie den des Vaters und ihrer Schwester kompensiert sie durch noch mehr Leistung. Und sie redet, wie sie sich engagiert, scheinbar unermüdlich.
Ich glaube, die Qualität im Leben ist nicht in der Länge, in der Zeit, sie ist in dem, was man ist und was man tut. Und ich glaube, eine Woche kann oft wertvoller sein des Lebens als ein ganzes Jahr, in dem man abgestumpft lebt. Und das ist eigentlich meine Meinung. Ich war sehr oft sehr krank und ich habe daraus gelernt, dass das Leben ganz andere Qualität hat, wenn ich es intensiv lebe und auch für andere. Es ist nicht diese Selbstaufopferung allein. Es ist schon das Prinzip auch, dass Politik Nächstenliebe sein muss. Und da ist so wenig vorhanden, dass ich also versuche, es eben in meinem sehr begrenzten Bereich zu verwirklichen.
1983 im Filmporträt von Helmut Weiland. Dazu Antje Vollmer.
Ich glaube, dass Petra so ganz und gar extrem war. Das war eine Mischung von verschiedenem. Einmal, dass sie, glaube ich, sehr früh so ein Gefühl hatte, zu was Besonderem auf der Welt zu sein. Und ist noch verstärkt worden durch den Tod ihrer Schwester. Also sie hat auch so ein Stückchen das Gefühl gehabt, dadurch einen Auftrag zu kriegen, den sie erfüllen müsste. Das ist aber... Das ist, glaube ich, wirklich Wahrheit in der Person. Das holt sie sich nicht her, sondern so einen Auftrag hat man dann. Und das gemischt also mit dem Auftreten in so einer Kreativitätsphase, die, glaube ich, die Leute sowieso in vierfacher Geschwindigkeit verbrennt.
Petra Karin Kelly. Für die einen die charismatische Galionsfigur der grünen Bewegung. Die Jeanne d'Arc des Atomzeitalters. Eine Feministin, die an allen Fronten gleichzeitig stritt. Für die anderen... Eine Politikerin aus Betroffenheit, unbequem und unermüdlich, nervend. Otto Schily, damals noch Grüner, bildete mit Petra Kelly und Marie-Louise Beck das erste Sprecherteam des frisch gewählten Bundesvorstandes.
Also ich fand zum Beispiel so wunderbar, wie wir nach Moskau mal zusammengereist sind, dann konnte sie natürlich in den Kreml kein Plakat mitnehmen oder so und dann hatte sie sich ein T-Shirt angezogen und auf diesem T-Shirt war dann abgedruckt, schwer dazu Klugscharen. Und irgendwann, als sie dann am Tisch saß, zog sie dann ihre Jacke aus. Und die Kremlherren mussten dauernd auf dieses Symbol, auch noch in russischer Schrift, schauen. Also das hat sie, finde ich, meisterhaft verstanden.
Für ihren besonderen Stil, diese medial gut inszenierten Symbolaktionen, erntete sie nicht immer Beifall. Aber nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Im Oktober 83 war eine kleine Delegation der Grünen zu einem ersten Staatsbesuch bei Erich Honecker eingeladen.
Ich habe der Petra Kelly geschrieben, als wir gehört haben, dass sie hierher kommt. Wir hatten damals eine Frauengruppe gegründet und sie erschien mir als eine der wenigen, die auch kommen würde. Und als eine der wenigen, die nicht diese Ost-West-Verbretterung im Kopf hatte. Und wir haben ihr geschrieben, ob sie kommt und sie ist dann auch gekommen. Eine ganz engagierte, lebendige Frau, der das Spaß macht, Politik zu machen und der das Spaß macht, Aktionen zu machen und die nicht im geringsten vertrocknet war, sondern der man das angemerkt hat, dass er wirklich von der Straße gerade ins Parlament gekommen ist, noch nicht abgeschliffen und schön widersprüchlich.
Vor laufender Kamera schenkte Petra Kelly dem überraschten SED-Chef Honecker ein Bild der rebellischen DDR-Dissidentin und Malerin Bärbel Bohley für seinen Schreibtisch.
Aber in dem Bereich muss man nun noch zusätzlich sagen, dass Petra Kelly auch außerordentlich couragiert war, nicht? Es ist ja bekannt, dass sie also auf verschlungenen Wegen Fotokopiergeräte und Vervielfältigungsgeräte und so weiter in den Osten transportiert hat, zu der Bürgerbewegung. Und ich denke, das muss man auch besonders herausstellen, dass sie diese Courage hatte, Courage, und Beharrlichkeit. Also Beharrlichkeit ist auch ein ganz wichtiges Element.
Eigentlich hätte sie entsprechend dem basisdemokratischen Gebot der Rotation 1985 aus dem Bundestag ausscheiden müssen. Sie verweigert sich und schafft es über verschiedene Wahlkreise von Bayern über Hessen bis 1990 ihr Mandat im Bundestag zu halten. Zum Schluss arbeitete sie im Auswärtigen Ausschuss und im Unterausschuss Europafragen. Doch mit ihrem internationalen Engagement für Menschenrechte weltweit verlor sie an Bodenhaftung zu Hause und die Basis. Ihre Botschaften, die Jahre zuvor die Massen und Wähler erreichten, erreichten niemanden mehr. Nicht mal in der eigenen Partei. Selbst zurück in den Deutschen Bundestag zu kehren, musste ihr Traum bleiben. Abseits der medienpolitischen Bühne galt ihr Einsatz unpopulären Themen, Menschenrechte in Tibet und Krebs bei Kindern. Marie-Louise Beck.
Wo soll das hinführen? Ein Mensch, der in dieser unglaublichen Geschwindigkeit lebt und dazu eben auch diese Beobachtung, die ja in der Partei nun ganz drastisch gewesen war, aber die man ja eigentlich auch im gesamten Medienumfeld sehen konnte, dass sie einen ständigen Bedeutungsverlust hatte und eigentlich mit dieser Art ihre Botschaften zu vermitteln, und da hatte sie sich ja überhaupt nicht verändert, damit wenig Menschen noch erreichen konnte.
Alle sitzen, die ganzen Grünen, die auf Plätzen sitzen, sitzen irgendwo auf dem, was durch das Charisma von Petra Mahn angefangen hat. Ja, so. Also wissen alle, nie wären die Grünen in den Bundestag gekommen, wenn damals nicht diese charismatische Person da gewesen wäre. So. Und viele sitzen und haben ihre Posten und so, und Petra hatte nichts.
Wie ihr Vorbild Rosa Luxemburg wollte sich die grüne Überzeugungspolitikerin nicht von Strömungen in der Partei vereinnahmen lassen. Weder von rechts noch von links.
Nur man muss wissen, dass man den Weg, den man geht, dass man ihn einfach weitergeht und dass man sich nicht durch Korruption, die ist ja in dem politischen Alltag immer da, nicht abbringen lässt. Und da bin ich, muss ich sagen, glaube ich, also sehr stur geworden. Und ich denke, wenn ich Anzeichen sehen würde, dass ich jetzt taktisch werde, dann, glaube ich, bin ich die Erste, die sagt, ich muss abtreten. Ich habe da keine Rolle mehr zu spielen. Viele sagen, ich bin vereinsamt geworden. Ich bin unheimlich stur und alleine in dieser grünen Partei geworden.
Ihr politisches Engagement, ihre Arbeit sollte immer im Vordergrund ihrer Beziehungen stehen können. Und das Wort stur schrieb Petra in ihrer eigenwilligen Schreibart auch mal mit 7 R. Stur. Der Mann an ihrer Seite sollte ihre Unabhängigkeit, aber auch ihre politischen Ideale und beruflichen Ziele mittragen. Am 1. November 1980 hatte sie bei der Ausrufung des Krefelder Appells zur Abrüstung von Massenvernichtungswaffen den General AD Gerd Bastian kennengelernt. Er wurde zu ihrem ständigen Begleiter und zu ihrem engsten Mitarbeiter.
Also sie haben immer so eine Sonderrolle gespielt, und man hat auch spaßeshalber manchmal gesagt, es ist die Fraktion Kelly Bastian in der grünen Fraktion. Ja, sie hatte immer sowas von Explosivität oder Extravaganz, so eine gewisse politische Extravaganz.
In Hochphasen politischer Aktivität leistete die Menschenrechtlerin ein Arbeitspensum, das an die Grenzen aller ging. Alles war wichtig, immer. In der 7. Etage im Bonner Büro, Hochhaus Tulpenfeld.
Die hatte eine Arbeitswut, die übertrug sie dann auf die anderen, und ich habe in der Zeit auch wahnsinnig gearbeitet, damals in Nächte durch, wegen dieser verdammten Konfliktakten. Und wir haben uns nachts aber immer getroffen dort. Also hatten wir unsere Zimmer nebeneinander. Da irgendwie so um 2 Uhr nachts oder was. Sie machte da noch stundenlang und verteilte also von verschiedenen Stühlen Bänder und Zettel. Und nun müssen Sie den Bastian vor Augen haben, der dann nachts noch fotokopieren musste irgendwas, ja.
Also erstens war kein Zweifel, dass es von ihm aus eine Liebesbeziehung war, aber es war auch an der Grenze seiner Kraft. Gleichzeitig liebte der auch seine Frau und wollte diese Beziehung nicht abgebrochen wissen. Er wollte, ich glaube, die Frau hat ihm auch mal eine Scheidung angeboten, und er wollte das nicht.
Wir sind geistig verliebt ineinander. Ich gehe um 5 ins Bett und Gerd steht um 5 Uhr auf. Wie sollen wir uns da überhaupt lieben, wurde sie einmal zitiert. In einem ihrer letzten Interviews nennt die Fulltime-Politikerin Kelly die Liebes- und Arbeitsbeziehung mit Gerd Bastian ein Privileg und spricht über ihre persönlichen Opfer.
Ich denke, dass zum Beispiel ein Wunsch nach einem Kind, das ist für mich ein ganz großer Wunsch immer gewesen, der bleibt auf der Strecke. Der Wunsch nach einer normalen, sag mal, ganz tiefen Beziehung, die auch Normalität und die auch Zeit für sich bekommt, die bleibt auch auf der Strecke, weil viele Menschen, die mit mir, das sind nicht sehr viele, aber die mit mir leben, die das mit aushalten, die sind sehr solidarisch, die geben sehr viel von sich. Ohne Gerd Bastin kann ich mir mein Leben nicht vorstellen, weil er mich unterstützt mit großer Solidarität und ich merke auch, da ohne diese Solidarität könnte ich das nicht machen.
Gerd Bastian blieb zeitlebens verheiratet und fuhr jeden Monat zu seiner Frau nach München. Auch um sich von dem stressigen Polit-Jet-Set an der Seite Kellys zu erholen.
Man muss auch in einer exponierten Position sein, um zu begreifen, was alles sich da knüllt. Ja? Also da gibt es sowohl die Morddrohung als auch diese irrsinnige Belastung mit der unglaublich vielen Post. Und jeder will was. Also das ist ein großer Druck, dann dieses viele Reisen. Und bei Petra war ja noch viel mehr als bei jedem von uns. Die war relativ früh, also die ist ja die längste, hat ja die längste Zeit von Weltprominenz von allen Grünen gehabt. Ja, also unser einer hat das dann irgendwie mal hier im Lande und für ein, zwei Jahre, aber sie hatte das ja faktisch 10 Jahre ununterbrochen und dann hatte sie diese EAP immer auf dem Hals. Und die haben ganz früh, glaube ich, wirklich sehr systematisch auch so Nerven zerrüttet.
Die Europäische Arbeiterpartei, kurz EAP, verfolgte Petra Kelly auf Schritt und Tritt. Sie bekam mehr Morddrohungen als alle anderen Bonner Abgeordneten. Warum? Das weiß heute wie damals niemand so genau. Petra Kelly, ehrgeizig, arbeitswütig, voller Pflichtgefühl. Gläubige Ex-Katholikin und engagierte Buddhistin. International agierende Politikerin und seelenverwandte Partnerin, fürsorgliche Enkelin und große Schwester. Erschöpft von den Problemen der Welt und lebenslustige beste Freundin, die auch den Kopf nach hinten werfend laut loslachen konnte.
Ich habe Petra immer als ganz in Hektik und Eile erlebt und habe oft gedacht, oh, wann hört sie denn bloß mal zu? Und habe dann irgendwie festgestellt, dass sie eben immer zugehört hat.
1990 verlieren die Grünen mit Bündnis 90 die Wahl. Mit Kisten und Kästen voller Materialien, Büchern, Manuskripten und sonstigen Papieren muss Petra Kelly aus dem Bonner Bundestagsbüro ausziehen.
Die Anforderungen, vor die beide gestellt waren, die sind nach der Bundestagswahl 90 natürlich größer geworden. Sie hatte nicht mehr die Infrastruktur vom Büro und machte alles alleine und mit ihm zusammen. Das war mit Sicherheit sehr viel anstrengender als all die Jahre davor. Ob jetzt sie ihn so unter Druck gesetzt hat, zu sagen, nee, München ist nicht mehr, das glaube ich nicht.
Gerd Bastian fuhr weiterhin jeden Monat zu seiner Frau nach München. Bei Petra Kelly in Bonn stapelte sich, auch ohne politisches Mandat, die politische Arbeit.
In dieser Beziehung von Gerd und Petra war alles noch ein großes Stück weniger normal. Also diese Art von Leben, die Petra verkörpert hat, ist ja mit Durchschnittsmaßstäben nicht zu messen. Dann wäre sie auch nie zu diesen Leistungen fähig gewesen, die sie vollbracht hat.
Sie war schon sehr abhängig. Einmal physisch, weil sie starke Ängste hatte, alleine zu sein. Und auch körperlich reagierte dann auf solche Situationen mit Kreislaufproblemen. Sie brauchte schon jemanden an ihrer Seite, aber das musste nicht eine Person sein. Und ich denke, sie hätte durchaus die Kraft gehabt, weiterzuleben.
Gerd Bastian hat einen Tag vor seinem 69. Geburtstag, den er mit seiner Familie in München feiern will, einen Unfall. Für Antje Vollmer im Nachhinein wie eine Belastungsprobe.
Also ich sage mal, was ich persönlich denke, ist, dass das wie eine Generalprobe war, aus der beide sozusagen ihre Lage abgelesen haben. Also es war ja so gewesen, dass, ich weiß nicht, warum sie in München waren, in dem Hotel. Aber so wie ich Petra verstanden habe, hat der Gerd diesen Unfall gehabt, weil er ihr Obst besorgen wollte, kam über die Straße. Und statt liegen zu bleiben und sich ins Krankenhaus bringen zu lassen, ist er wohl, und das hat sie immer noch gesagt, mit seinen Knien zu ihr hochgekrochen ins Hotel. Ja. Und das ist dies, also wo ich denke, dass das ganz tief gesessen hat, egal wenn mir was passiert, ich muss zu Petra.
Petra Kelly bleibt mit Gerd Bastian in der Klinik, auch um selbst Kraft zu schöpfen und sich neu zu orientieren. Die beiden Freunde besuchen Bärbel Bohley danach in Berlin.
Ja, war in sehr guter Stimmung. Gerd konnte wieder besser laufen, er lief zwar noch an der Krücke. Und Petra hat also überlegt, was sie nun macht. Es war alles etwas schwierig durch ihre Omi, die also doch etwas altersstarrsinnig ist und natürlich auch gar nicht mehr alleine sein kann. Also die wollte eben nicht ins Altersheim gehen. Und Petra ist eben sehr oft nach Nürnberg gefahren und konnte also deshalb eigentlich keine Stelle außerhalb Deutschlands annehmen, was sie gerne wollte. Also sie wollte im Grunde genommen ja vielleicht in England oder in die USA gehen. Ich meine, für Petra hing sozusagen ihre Existenz davon ab und sie musste da eine Lösung finden. Es ging nicht, dass sie im Grunde genommen sich jetzt ständig um die Großmutter kümmert.
Omi Birle feierte am 1. Oktober 1992 ihren 87. Geburtstag im Kreise ihrer Familie, die aus Amerika gekommen war. Nur Enkelin Petra ist nicht dabei. Sie schickte über ihren Bonner Blumenhändler einen Blumenstrauß. Ein letztes Lebenszeichen und ein weiterer schrecklicher Zufall. Denn die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dieser Tag auch der Todestag von Petra Kelly und Gerd Bastian ist.
Ich glaube immer noch, dass sie nur arbeiten konnte jetzt die letzten Jahre, weil er da war. Also dass er schon auch Teil ihres Werkes mit gewesen ist. Und ich finde, Treue ist auch, es ist schrecklich, wenn sie dann so endet, ja. Aber wer wirklich immer bei ihr war und absolut verlässlich und so, wie ich das noch nie irgendwo gesehen habe, war der Gerd, ja. Deswegen finde ich, gehörte er zu diesem Werk dazu.
Zuletzt verband sie eine symbiotische Beziehung mit Gerd Bastian, heißt es meist in den Nachrufen.
Ich habe sie fast immer nur erlebt, zusammen. Das war dann so, dass eben Gerd einmal in die Ecke genommen hat und gesagt hat, mein Gott, der Petra, der geht's überhaupt nicht gut, was mache ich denn? Und dann habe ich Kaffee gekocht und dann kam Petra an und sagt, mein Gott, dem Gerd, dem geht's gar nicht gut, was mache ich denn? Und sie waren immer sehr umeinander besorgt und waren sehr offen zueinander und haben einfach diese Sachen alle besprochen, das weiß ich. Da gab es keine Geheimnisse und das ist für mich das Wichtige gewesen.
Auf die Frage, wie sie sterben wollte, hatte sie einst geantwortet, nicht allein in der Nähe derer, die mir nah sind. War er ihr zu nah? Am 1. Oktober 1992 beendete ihr engster Seelenverwandter Gerd Bastian ihr Leben. Frieda Wolf versucht eine Erklärung.
Also ich würde ihn auch subjektiv nicht als Mörder bezeichnen. Kriminalistisch ja, vom Akt her selber ist es Mord. Ich denke, er war einfach müde, überfordert und spürte die Verantwortung auch für Petra. Und das ist irrational, weil ich denke, sie hätte das auch alleine gepackt. Er spürte die Verantwortung und spürte sie sehr viel mehr, denke ich, als er sie hätte haben sollen, aber er spürte sie. Und wollte wohl eher sich selbst das Leben nehmen, als sie umbringen, aber mit der Entscheidung, sich selbst ein Ende zu setzen, war für ihn auch konsequent, ihr das Leben zu nehmen. Mehr aus Fürsorge, so absurd das ist.
Spekulationen gibt es unzählige. Erklärungen gibt es viele, befriedigende Antworten gibt es keine. Die grüne Politikerin wurde auf dem Würzburger Waldfriedhof neben ihrer Schwester Grace beerdigt. Weine nicht, sei nicht traurig, ich schlafe nicht und bin nicht an diesem Ort, steht auf dem Grabstein. Am 29. November diesen Jahres wäre Petra Kelly 55 Jahre alt geworden.